Schlagt auf Johannes 10 im Neuen Testament. Lasst da mal einen Finger drin und dann könnt ihr noch aufschlagen Jeremia 23 im Alten Testament. Könnt ihr einen zweiten Finger drin lassen. Jeremia ist der zweite Prophet, das zweite Prophetenbuch nach dem Jesaja. Und dann könnt ihr aufschlagen Hesekiel 34 und dann einen dritten Finger drin lassen. Ja, Gott heilt die Lahmen, wir werden heute am Ende alle so nach Hause gehen. Hesekiel ist gleich nach Jeremia, also Klagelieder sind noch dazwischen. Zwei Schafe stehen auf der Weide und sagt das eine zum anderen, Mäh, sagt das andere, Mäh doch selbst. Und ein Reporter interviewt einen Schafhirten und sagt, Herr Schäfer, sind jetzt jahrzehntelang Schäfer, hat es irgendwelche Nebenwirkungen? Nee! Sehr blöd, ich weiß, aber nur so zur Einstimmung. Ich finde es auch überhaupt nicht lustig. Nur zur Einstimmung heute Morgen. Es geht heute um die Schafe und ihren Hirten. Das war ein sehr vertrautes Bild in Israel damals. Da hat man überall Schafherden mit ihren Hirten gesehen. Viele Menschen hatten selber Schafe daheim. Ich habe in meiner stillen Zeit das unlängst gelesen, wie der Josef zu Pharao gesagt hat, wir, das heißt die Familie Israels, sind Schafhirten. Also die hatten eine sehr lange Tradition mit den Schafen, also ein sehr, sehr vertrautes Bild. Auch ein vertrautes Bild, dieses Bild von den Schafen mit ihrem Hirten aus dem Alten Testament, ein Bild für die Beziehung von Gottes Volk mit Gott. Im Psalm 95, Vers 6 heißt es zum Beispiel, kommt, lasst uns anbeten und uns neigen, lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Und ihr alle kennt Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Der Herr, Jahwe, ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Also Gott ist ein guter Hirte. Und wenn Jesus heute in unserer Stelle sagen wird, ich bin der gute Hirte, dann klingt auch dieser Gedanke mit an. Wer Jesus ist, der Herr ist mein Hirte. Und im Kontext von Kapitel 8 und auch im zweiten Teil vom Kapitel 10 hier, da beansprucht Jesus Gott zu sein. Verschiedene Art und Weise, aber beide Male heben die jüdischen Leiter Steine auf und wollen Jesus steinigen dafür, weil er beansprucht, Gott zu sein. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Also im Leben Jesu sehen wir das Leben eines guten Hirten. Und Schafe brauchen einen Hirten. Schafe sind auf sich allein gestellt, eher schutzlose Tiere. Die können Raubtieren jetzt nicht viel entgegensetzen. Die können nicht schnell davonlaufen. Ich denke, die anderen Tiere sagen nicht, oh je, Hilfe, da kommen die Schafe. Schnell weg, da kommt der Lambo mit seinen Freunden. Schafe sind auch anfällig für Krankheiten, für Parasiten. Die können sich leicht verlaufen. Kennt die Geschichten vom verlorenen Schaf. Finden nicht alleine gute Weide. Also Schafe brauchen einen Hirten, wie es im Psalm 23 heißt. Einen Hirten, der sie auf die frische Weide führt und zum guten Wasser führt und der sie beschützt und der sie hegt und der sie pflegt. Und wir könnten sagen, der Hirte war eigentlich das Leben der Schafe. So wie Paulus im Philipperbrief Kapitel 1 sagt, das Leben ist für mich Christus. Wir sind wie Schafe. Wir brauchen einen Hirten. Wir brauchen Gott. Wir sind auf ihn hin geschaffen. Und ohne ihn sind wir nicht wirklich erfüllt. nicht wirklich heil, da geht es uns nicht so gut. Also die Schafe und der Hirte, ein Bild für Gott und sein Volk. Aus dem Alten Testament ist es aber auch ein vertrautes Bild für Leiterschaft. Also auch die Leiter Israels wurden oft als Hirten bezeichnet für das Volk. Und wir sehen das zum Beispiel in den Warnungen an die schlechten Hirten von Gottes Volk. Und da könnte ich jetzt Jeremia 23 aufschlagen. Das beinhaltet auch eine messianische Verheißung. Das ist eine Zurechtweisung an die schlechten Hirten, die schlechten Leiter, aber mit einer Verheißung über den kommenden Messias. Vers 1, da heißt es: Wehe den Hirten, die die Schafe meiner Weide zugrunde richten und zerstreuen, spricht der Herr. Herr groß geschrieben, das heißt Yahweh, Gott spricht hier. Darum, so spricht der Herr, der Gott Israels, über die Hirten, die mein Volk weiden. Ihr habt meine Schafe zerstreut und sie vertrieben und habt nicht nach ihnen gesehen. Siehe, ich werde die Bosheit eurer Taten an euch heimsuchen, spricht der Herr. Und ich selbst werde den Rest meiner Schafe sammeln aus den Ländern, wohin ich sie vertrieben habe. Und ich werde sie auf ihre Weideplätze zurückbringen. Da werden sie fruchtbar sein und sich mehren. Und ich werde Hirten über sie erwecken, die werden sie weiden. Und sie sollen sich nicht mehr fürchten und nicht erschrecken, noch vermisst werden, spricht der Herr. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. Also dieser Spross Davids, der Nachkomme Davids, der Messias, der wird der gute Hirte sein. Und ich denke, auch diese Verheißung hätte ein guter Israelit hier im Hinterkopf gehabt, wenn er Jesus sagen gehört hat: Ich bin der gute Hirte. Lasst uns noch in Hesekiel 34 die Warnung an die schlechten Leiter dort lesen. Vers 2, so spricht der Herr: Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Die Milch genießt ihr und mit der Wolle kleidet ihr euch, das fette Vieh schlachtet ihr, die Herde weidet ihr nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und das Kranke nicht geheilt und das Gebrochene nicht verbunden und das Versprengte nicht zurückgebracht und das Verlorene nicht gesucht, sondern mit Härte habt ihr über sie geherrscht und mit Gewalt. Das sind nebenbei gesprochen sehr viele geistliche Lektionen für geistliche Leiter, für Leiter im Reich Gottes hier drinnen. Aber die Hirten Israels waren selbstsüchtig. Sie haben gedacht, die Herde, die ist für sie da und nicht, dass sie für die Herde da sind. Die haben die Herde ausgenutzt und sich bereichern an ihnen und sie beherrscht. Und dann sehen wir die Konsequenz im Vers 5. Und sie zerstreuten sich, weil sie ohne Hirten waren und wurden allen Tieren des Feldes zum Fraß. So zerstreuten sich und irrten umher meine Schafe. Auf allen Bergen und auf jedem hohen Hügel und über das ganze Land hin sind meine Schafe zerstreut worden. Und da ist niemand, der nach ihnen fragt und niemand, der sie sucht. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, Herr. Siehe, ich will an die Hirten und ich werde meine Schafe von ihrer Hand fordern und ich will ihnen ein Ende machen, dass sie nicht länger meine Schafe weiden. Und die Hirten sollen nicht mehr sich selbst weiden. Und ich werde meine Schafe aus ihrem Rachen retten, dass sie ihnen nicht mehr zum Fraß seien. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern, spricht der Herr. Herr, das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückbringen und das Gebrochene will ich verbinden und das Kranke will ich stärken. Das Fette aber und das Starke werde ich austilgen, mit meinem Recht werde ich sie weiden. Und ihr, meine Herde, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich werde richten zwischen Schaf und Schaf, den Widdern und den Böcken. erinnert uns an das Gleichnis, das Jesus in Matthäus 25 erzählt hat. Gleichnis über das Gericht, wo er davon spricht, dass er die Schafe von den Böcken scheiden wird. Vers 23, und ich werde einen Hirten über sie einsetzen, der wird sie weiden, meinem Knecht David. Der wird sie weiden und der wird ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, werde ihnen Gott sein. Und mein Knecht David wird Fürst in ihrer Mitte sein. Ich, der Herr, habe geredet. Also auch hier in dieser Stelle sehen wir, dass der Messias, der Sohn Davids, der gute Hirte sein wird. Und es wird auch gesagt, dass Gott, Jahwe, der gute Hirte für sein Volk sein wird. Er sagt, ich selbst werde meine Schafe weiden. Ich glaube, auch hier haben wir wieder so einen versteckten Hinweis, wer Jesus ist. Der Messias wird der Hirte sein und Gott sagt, ich werde der Hirte sein. Also wenn wir jetzt durch unseren Abschnitt hier in Johannes 10 durchlesen, behalte diese alttestamentlichen Stellen im Hinterkopf. Das sind Dinge, die mitschwingen bei den Juden, die Jesus hier gehört haben. Behalte es im Hinterkopf, diese Gerichtsworte über die bösen Leiter Israels im Alten Testament. Und seht auch den direkten Kontext von unserer Stelle hier. Jesus hat einen Blindgeborenen geheilt. Und der Blinde hat mehr und mehr und mehr gesehen, auch geistlich. Und die jüdischen Leiter, die haben weniger und weniger und weniger gesehen. Und dann haben wir letzte Woche auch gelesen, dass die jüdischen Leiter Jesus töten wollten. Weil er beansprucht hat, Gottes Sohn zu sein und daher Gott zu sein. Und weil er geheilt hat am Sabbat, das war nicht koscher für diese Leiter. Und sie haben diesen Blinden, den Jesus geheilt hat und der sich zu Jesus bekannt hat, den haben sie rausgeworfen, haben wir gelesen. Den haben sie exkommuniziert. Also wir sehen hier eigentlich direkt in dieser Stelle den Konflikt zwischen dem verheißenen Messias Jesus, zwischen dem guten Hirten und zwischen den bösen Hirten Israels zu dieser Zeit. Und die letzten Worte, die wir im Kapitel 9 gelesen haben, waren eigentlich Gerichtsworte Jesu über diese Leiter Israels. Und in diesem Kontext jetzt spricht Jesus das Gleichnis von den Schafen und den Hirten zu ihnen. Lass uns das lesen hier in Johannes 10, Vers 1. Sagt Jesus zu diesen Leuten, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, also er betont hier, das ist wichtig, was ich sage, das ist wahr, hört zu. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe eingeht, sondern anderswo hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür eingeht, ist Hirte der Schafe. Diesen tut der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er seine eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden, den aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. In dieser Bildrede sprach Jesus zu ihnen, sie aber falsch standen nicht, was es war, dass er zu ihnen redete. Es hat geschnallt, was Jesus ihnen sagen wollte. Aber Jesus zeichnet hier ein sehr vertrautes Bild für die Menschen damals. Bild von einem Schafpferch. Es war damals so, dass ein Dorf einen gemeinsamen Schafpferch hatte für alle Schafe dieses Dorfes. Das heißt, das war so ein Hof, wie es hier genannt wird, ein Bereich, der mit einer Mauer meistens umgeben war. War manchmal überdacht, manchmal aber auch nicht. Da gab es eine Tür, wo man rein und raus gehen konnte. Da gab es einen Türhüter. Die Hirten haben sich abgewechselt, diesen Job zu übernehmen. Also der Türhüter kannte auch die anderen Hirten seines Dorfes. Und abends haben dann alle Hirten aus diesem Dorf ihre Schafe hineingebracht in diesen Schafpferch. und sind dann nach Hause gegangen zum Schlafen. Und dann morgens sind sie wiedergekommen, haben ihre Schafe wieder abgeholt. Und manchmal gab es auch böse Kerle, Räuber oder Diebe. Die haben natürlich nicht an die Tür geklopft, haben gesagt, hallo, guten Abend, Herr Türhüter, mein Name ist Wolf und ich und meine Freunde, wir haben uns gedacht, wir würden gern hier mal ein Schaf stehlen. Haben natürlich nicht gemacht, sondern die haben sich von hinten angeschlichen, sind über die Mauer mit Räuberleiter, haben dann hier schnell mal ein Schaf die Kehle durchgeschnitten, haben es über die Mauer geschmissen und sind wieder ausgebüxt. Und der Punkt hier an dieser Geschichte ist, wer nicht durch die Tür in den Hof geht, der ist ein Dieb, der ist ein Räuber, der ist böse. Im Gegensatz dazu, die wahren Hirten der Schafe, die gehen durch die Tür. Also seht hier, der Unterschied zwischen dem Guten oder dem Bösen in diesem Gleichnis, das Jesus erzählt, ist die Tür. Was macht er mit der Tür? Geht er durch die Tür oder nicht? Merkt euch das mal. Also der Hirte kommt durch die Tür und der Türhüter, der kennt ihn und der macht ihm auf. Okay, aber jetzt haben wir ein Problem. Das sind jetzt die Herden von verschiedenen Hirten in diesem Schafspferd drinnen, hunderte Schafe. Wie sortieren die das Ganze? Wie kommt der Hirte zu seinen Schafen? Und Jesus sagt uns hier dann, ruft der Hirte seine Schafe. Jeder Hirte hatte so seinen eigenen Ruf und die Schafe, die kannten die Stimme ihres Hirten und sie kommen zu ihm. Schafe wurden damals vor allem für ihre Milch und für die Wolle gehalten, also wurden nicht sehr früh geschlachtet, außer sie hatten das Vorrecht, ein Opfertier zu sein, dann ging es ihnen früh an den Kragen. Also die hatten normalerweise viele Jahre mit ihrem Hirten verbracht und kannten den gut, da war eine Beziehung da. Und die Schafe, die kommen zu ihrem Hirten, wenn er sie ruft. Der Hirte, der stand dann am Ausgang dieses Pferches und ruft seine Schafe und die kommen zu ihm und er hat dann am Morgen dann jedes einzelne Schaf untersucht und abgecheckt, ob alles okay ist, ob das Schaf gesund ist, ob es ihm gut geht. Und er kennt jedes einzelne Schaf. Für mich schwer vorstellbar, ich denke mal, hast ein Schaf gesehen, dann kennst du alle. Für mich sehen Schafe irgendwie alle gleich aus. Aber der Hirte, der kennt seine Schafe. Der kannte die kleinen Unterschiede, die Persönlichkeiten, die Eigenschaften von jedem Schaf. Und wir lesen hier, er ruft seine Schafe mit Namen. Also Mimi, Yoshi, Kuschel, Fleckchen, Langohr, wie immer die geheißen haben. Der Hirte kennt seine Schafe und er ruft sie mit Namen. Und im Vers 4 haben wir gelesen, wenn er seine eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber folgen sie nicht, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Also der hat ihnen eher Angst eingejagt. Den haben sie nicht gedacht, Schafe sind eher ängstliche Tiere. Aber mit dem Hirten, da haben sie eine Beziehung, mit dem sind sie vertraut, dem folgen sie nach. Und in dieser Bildrede sprach Jesus zu ihnen, sie aber verstanden nicht, was er zu ihnen redete. Haben es nicht kapiert. Vers 7. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, also wieder, das ist wichtig, hört zu. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Leute kapieren es nicht. Jesus erklärt weiter und wir sehen hier zwei weitere von diesen Ich Bin-Aussagen Jesu im Johannesevangelium. Und zwar sagt Jesus, ich bin die Tür und ich bin der gute Hirte. Und da ist kein Widerspruch zwischen diesen beiden Bildern. Das ist nicht nur irgendwie willkürlich zwei verschiedene Bilder, die hier zusammengesetzt wurden. Ist kein Widerspruch. Es gab Schafpferche, die draußen auf dem Feld waren oder manchmal war es einfach eine Höhle. Und wenn die Hirten ihre Schafe da hineingetrieben haben, die hatten natürlich keine Tür dann hat der Hirte sich quer über die Tür gelegt und hat da geschlafen. Und so, wer rein wollte zu den Schafen, der musste über den Hirten gehen. So hat er seine Schafe beschützt vor wilden Tieren oder vor Dieben damals. Also wenn Jesus hier sagt, ich bin die Tür und ich bin der gute Hirte, dann passt das eigentlich sehr gut zusammen. Also zwei Ich-Bin-Aussagen und diese Ich-Bin-Aussagen sind der Schlüssel zum Verständnis von dieser Bildrede, die Jesus hier gesprochen hat. Erste Aussage ist, ich bin die Tür der Schafe. Und erinnert euch aus dieser Bildrede, aus dem Gleichnis, die Tür identifiziert die Menschen, die zu den Schafen kommen. Jesus hat gesagt, wer nicht durch die Tür in den Hof kommt, der ist ein Dieb und der ist ein Räuber. Also Jesus ist die Tür, wer nicht durch Jesus oder durch den Messias Jesus zu den Schafen Israels kommt, der ist nicht der wahre Hirte, sondern der ist ein Dieb, der ist ein Räuber und der ist gekommen, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben, haben wir im Vers 10 gelesen. Jesus spricht hier zu den Leitern Israels, die ihn abgelehnt haben. Und so haben sie das zu verstehen. Jesus sagt ihnen mit anderen Worten in diesem Bild, ihr seid nicht legitime Leiter. Ihr seid anmaßende Räuber. Ihr wisst, die Leiter Israels haben das Volk ausgenommen und misshandelt. Jesus hat zu ihnen gesagt, ihr habt den Menschen schwere Lasten auferlegt, die ihr selber nicht tragen könnt. Und er hat zu ihnen gesagt, ihr habt das Haus meines Vaters, den Tempel, zu einer Räuberhöhle gemacht. Die hatten alle möglichen Tricks hier, um die Leute auszunehmen. Kapitel 8 hat er zu ihnen gesagt, ihr denkt, ihr seid Abrahams Kinder, aber ich sage ja, welche Kinder ihr wirklich seid, geistig gesehen, ihr seid Teufelskinder. Und für sie gelten diese Gerichtsworte, die wir in Hesekiel gelesen haben und in Jeremia, wo Gott gesagt hat, ich werde meine Schafe von ihrer Hand fordern und ich will ihnen ein Ende machen. Das ist sein Wort an diese Leiter, mit denen er gerade eine Konfrontation hat. Zweite, was Jesus hier sagt, ist, ich bin der gute Hirte, von dem die alttestamentlichen Propheten prophezeit haben. Ich bin der Spross Davids, ich bin der Messias. Und er kommt zu seinem Volk, zu seiner Herde und er ruft hier Schafe heraus. Er ruft den gläubigen Überrest aus der Nation Israel, das ist der Hof, heraus. Er ruft die Schafe, er ruft das wahre, geistliche Israel, dem die Verheißungen gelten. Und dieser Blindgeborene, den Jesus geheilt hat, der ist einer von diesen Schafen Israels. Die jüdischen Leiter, die hatten den ausgestoßen und rausgeworfen aus der organisierten jüdischen Religion, aus der Synagoge. Aber Jesus kommt zu ihm und sagt, ich habe ihn herausgerufen, ich habe ihn angenommen. Und er hat meine Stimme gehört und er folgt mir nach. Vers 16 wird Jesus sagen, und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind, auch diese muss ich bringen. Und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Er sagt, ich habe noch andere Schafe aus einem anderen Hof, nicht Israel. Da ist von den Heidenchristen die Rede, die Jesus Stimme hören. Und sagt, ich werde sie auch herausrufen. Und zusammen werden die Judenchristen und die Heidenchristen eine Herde sein. Und einen Hirten werden sie haben. Epheserbrief 2, Vers 15 spricht davon, dass Gott die zwei, die Juden und die Heiden, Frieden stiften in sich selbst, zu einem neuen Menschen geschaffen hat. Also in Christus hat er das getan. Zu einem neuen Menschen geschaffen, um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz. Also wir sind eins als Leib Christi. In der Gemeinde, da gibt es nicht Juden, nicht Heiden, nicht Mann, nicht Frau, nicht Sklave, nicht Freier. Wir sind alle eins in Christus. Egal, wo du herkommst. Das Einzige, was zählt, ist, dass du auf Jesus vertraust. Dass du ihm glaubst. Und so haben wir jetzt eine Herde mit einem Hirten. Etwas später wird Jesus spezifisch zu den jüdischen Leitern seiner Zeit sagen, hier im Vers 26. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ein ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Aber ihr glaubt nicht, ihr hört nicht auf meine Stimme. Ihr gehört leider nicht zu meinen Schafen. Ihr habt euer Herz verhärtet, ihr hört nicht. Ihr wollt nicht glauben, ihr wollt nicht hören. Also soweit die Bedeutung von diesem Gleichnis Jesu für seine damaligen Zuhörer. Und aus Kapitel 9, Vers 40 wissen wir, dass er zu den Pharisäern geredet hat und waren sicher noch andere Leute drum herum, die zugehört haben. Das ist, was er zu ihnen spricht. Aber lasst uns für uns jetzt auch noch anschauen, was dieses Bild von der Tür und dem Hirten uns sagen will. Also zuerst sagt Jesus, Vers 9, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Also es gilt auch für uns. Jesus sagt, ich bin die Tür. Jesus ist die Tür in die Gemeinschaft mit Gott, die Tür zu Gott. Er ist nicht eine Tür, sondern er ist die Tür, ist die einzige Tür. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich bin die Tür zum Vater. Also wenn du ewiges Leben haben willst in Gemeinschaft mit Gott, dann musst du durch Jesus kommen. Dann musst du ihm deine Sünden bekennen und glauben, dass er dafür bezahlt hat. Dann musst du ihn ergreifen, dich ihm anvertrauen, dann musst du ihm nachfolgen. Das hängt an der Person Jesu. Ich bin die Tür, sagt Jesus, ins ewige Leben und zu Gott. Und es gibt viele Türen in dieser Welt, die uns die Welt oder auch verschiedene Religionen anbieten. Also wir können uns das bildlich vorstellen. Stell dir vor, so einen langen Gang. Und da sind links und rechts viele Türen und da sind verschiedene Schilder auf diesen Türen. Buddha, Mohammed, Koran, Krishna, Maria, Heilige. Vielleicht steht auf manchen Türen auch drauf Selbstgerechtigkeit, gute Werke, Kirche, Esoterik, Religiosität, Meditation, Wallfahrt und so weiter. Auf manchen Türen steht vielleicht auf dem Schild Atheismus oder Selbstverwirklichung oder Evolutionsreligion oder Unterhaltung und so weiter und so fort. Und du kannst durch diese Türen hindurchgehen, aber wenn du durch die Türen durchgehst, dann landest du bei Dieben und bei Räubern. Das ist auf der anderen Seite dieser Türen. Die bestehlen, die dich ausnehmen, die dich schlachten, die verderben. Du wirst in diesen Türen nicht Gott finden, du wirst nicht Frieden mit Gott finden, wirst nicht Leben finden, wirst nicht das finden, wonach dein Herz sich sehnt. Aber dann gibt es eine Tür in diesem Gang und auf dieser Tür steht Jesus drauf. Und wenn du durch diese Tür hindurch gehst, dann findest du Gott. Und Annahme bei ihm und Vergebung und ewiges Leben und Friede und Freude und Erfüllung. Findest du eine grüne Weide, frisches Wasser, lebendiges Wasser für deine Seele. Also Jesus ist da ganz klar, er sagt, ich bin die Tür, ich bin die einzige Tür zu Gott. Wie er auch schon gesagt hat, ich bin der einzige Weg zum Vater. Er hat das auf verschiedene Arten und Weisen gesagt, aber das ist ganz klar im Neuen Testament, dass Jesus sagt, ich bin der Einzige, ich bin die Tür. In Johannes 20, Vers 31, sagt uns Johannes, dass er das, was er geschrieben hat, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Johannes Brief schreibt, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. So einfach ist es. Es gibt eine Tür, Jesus, und durch die musst du durchgehen, wenn du zu Gott, dem Vater, kommen willst. Zweite, was Jesus hier sagt, er sagt, er ist unser guter Hirte. Im Gegensatz zu all diesen Räubern dieser Welt. Und lass uns ansehen, die Eigenschaften von dem Hirten oder wie die Beziehung mit ihm aussieht. Das Erste, was wir aus unseren Versen hier lernen, ist, dass er ein guter Hirte ist. Jesus meint es wirklich gut mit dir. Jesus liebt dich und er führt dich zum Heil. Hier und in aller Ewigkeit. Seine Absicht sehen wir im Vers 10, im zweiten Teil von dem Vers, wo er sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Das ist Jesu Herz für dich. Das ist, was er dir bringt. Leben im Überfluss, geistliches Leben im Überfluss. Das Zweite, was wir auch für uns persönlich lernen können, ist, dass er uns beim Namen ruft. Jesus Gott ruft dich ganz persönlich bei deinem Namen als sein Schaf. Er kennt dich persönlich. Mit all deinen Stärken, mit all deinen Schwächen, mit all deinen Eigenheiten, mit all deinen Sünden. Er kennt deine tiefsten Gedanken. Er weiß, was du gestern Abend getan hast. Er kennt dich besser, als du dich selbst kennst. Vers 13 hat Jesus gesagt, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und ich bin gekannt von den Meinen. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Also das ist Beziehung da zwischen Jesus und uns, seinen Schafen. Und er kennt uns so, wie der Vater ihn kennt. Er weiß alles über uns. Jesus möchte so eine intime, persönliche Beziehung mit uns haben. Und Jesus spricht dieselben Worte zu dir, die er im Alten Testament zum Volk Israel gesprochen hat, in Jesaja 43. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, oder kannst deinen Namen einsetzen da, Nina, Markus, und der dich gebildet hat, Israel, oder Anna, oder Gabi. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, bin ich bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Gottes Schutz hier. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich, der Heilige Israels, dein Retter. Du bist teuer in meinen Augen und wertvoll. Ich habe dich lieb. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Das ist, was Gott dir ganz persönlich sagt. Das ist, was Jesus dir ganz persönlich sagt. seine persönliche Liebeserklärung an dich. Und dann drittens lernen wir hier, seine Schafe hören seine Stimme, seine Schafe kennen seine Stimme, Verse 3 und 4. Also die hören auf ihn und die hören ihn und sie hören auf ihn und sie folgen ihm. Sind Nachfolger, sind Jünger. Und daran erkennen wir, ob jemand sein Schaf ist oder nicht, ob er nachfolgt oder nicht. Und ich möchte hier ein paar Verse vorziehen vom nächsten Mal. Verse 27 und 28, da sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ein ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Sie hören meine Stimme, sagt Jesus. Sie folgen mir. Das ist wahrscheinlich eine der meistgefragtesten Fragen, die man als Pastor bekommt. Wie kann ich Gottes Stimme hören? Wie kann ich Gottes Willen für mein Leben wissen? Gottes Plan für mein Leben? Wie kann ich den herausfinden? Wir wollen nächste Woche eine ganze Bibelstunde nur zu dem Thema machen. Weil das wird total den Rahmen sprengen, wenn wir das jetzt noch dranhängen. Lass uns deswegen zum vierten Punkt übergehen hier. In Vers 11 lesen wir, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der gute Hirte opfert sich auf für seine Schafe, für seine Herde. So sehr liebt er sie, so sehr schätzt er sie, so sehr liegt ihm an ihnen. Und das gilt für mich, für dich persönlich. Wenn du je zweifelst, ob Jesus dich lieb hat, Gottes Liebe für dein Leben, dann schau. Schau aufs Kreuz. So sehr liebt er dich. So weit ist er gegangen für dich. Das ist der größte Liebesbeweis. Gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und das ist der Unterschied zwischen den guten Hirten und den bösen Hirten. Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Kontrast dazu, Vers 12, wer Mietling und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstört sie, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Aber ich bin der gute Hirte. Ein Mietling war einer, der war nicht der Eigentümer der Herde, sondern der war ein Hirte, der für Lohn angestellt wurde. Der hat es für Bezahlung getan. Meistens waren es Familienangehörige, die die Schafe gehütet haben. Aber es gab auch Mietlinge, die wurden einfach angestellt. Und so ein Mietling, der hat nicht sein Leben riskiert für die Schafe, wenn der Wolf gekommen ist. Der ist davongelaufen. Dem ist nichts an den Schafen gelegen, nichts Tieferes zumindest. Der kannte sie auch nicht bei seinem Namen. Der tat einfach seinen Job. Um des Geldes wegen. Und wahrscheinlich ist auch das hier ein kleiner Seitenhieb von Jesus auf die Leiter Israels. Weil wie wir in Hesekiel 34 gelesen haben, Gott hat ihnen gesagt, ihr weidet euch selbst und nicht die Herde. Die hatten kein Herz für die Leute. Die wollten nur an deren Geld ran, die wollten sie nur ausnutzen. Denen ging es nicht darum, zu dienen, sondern bedient zu werden. Denen ging es nicht darum, dass sie geben, sondern einfach die anderen auszunehmen. Jesus hat gesagt, ihr habt mein Haus, das Haus meines Vaters, zu einer Räuberhöhle gemacht. Und die haben mit allen möglichen Tricks hier die Leute ausgenommen. Versucht, ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und denkt daran, wenn irgendein Prediger und hätte noch so einen tollen Namen und ist im Fernsehen, wenn er zu dir sagt, schicke mir dein Geld, damit du gesegnet wirst. Denk da an diese Stelle. Besonders wenn er dann in Luxusautos rumfährt und in der Villa wohnt. Hey, der ist nicht wirklich interessiert an dir. Der zieht eine Show ab, um an deine Kohle zu kommen. Sei da sehr vorsichtig, wenn geistliche Leiter auf diese Tour kommen. Ich kann euch beruhigen, ich tue meinen Dienst hier nicht für das Geld. Wir hatten die Woche einen Pastorentreffen und da haben wir über unser Einkommen geredet. Normalerweise reden wir da nie drüber, über so Sachen. Aber ich habe gelernt, dass ich ungefähr ein Drittel von dem verdiene, was ein Prediger in einer anderen Firma verdient. Aber das ist okay. Ich war hier, bevor ich irgendwas bekommen habe von euch. Gott hat mich versorgt durch einen Nebenjob, damit ich euch hier dienen kann. Und der Herr hat uns immer versorgt. Und wir vertrauen ihm. Und hey, 15 Jahre. Hier im Oktober, jetzt ist mein 15-jähriges Jubiläum, dass ich hier in Grünstadt bin. Gott ist treu. Gott ist gut. Aber das hier ist ein guter Test für alle, die in irgendeiner Form geistliche Leidenschaft ausüben oder die irgendwie ihren Dienst tun. Es ist gut, sich zu fragen, warum tue ich das, was ich tue. Und sich vielleicht zu fragen, würde ich das auch tun, wenn ich nichts dafür kriege? Wenn nichts für mich dabei rausschaut, bei der ganzen Sache? Geld, oder wir können auch an Anerkennung und solche Dinge zum Beispiel denken. Würde ich das tun, wenn ich nichts kriege? Tue ich es wirklich nur für den Herrn, oder geht es auch um was anderes? Und der Test ist dann oft, wenn diese Wölfe und diese Bären kommen und es schwierig wird. Wenn es unangenehm wird und wenn es dich persönlich was kostet. Wenn es ein Verlustgeschäft ist, dein Dienst, vielleicht finanziell gesehen, wenn du drauf zahlst oder wenn du keine Anerkennung bekommst, keinen Dank bekommst, sondern im Gegenteil, stattdessen Kritik und die Schafe anfangen, dich zu beißen. Das ist der Test dann, wo du merkst, für wen oder warum tue ich das, was ich tue. Ist es wirklich meine Berufung, tue ich es für Gott oder bin ich in irgendeiner Form doch ein Mietling? Der Mietling, der ist sehr schnell wieder weg in so Situationen. Mietling wird sehr schnell ausbrennen. Aber der Hirte ist treu. Und im Alten Testament haben wir ein Beispiel für einen guten Hirten und das ist David. 1. Samuel 17, Vers 34, da spricht der David zu Saul und sagt, dein Knecht weidete die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und entriss es seinem Rachen. Stell euch das mal bildlich vor. So ein Riesenlöwe, der ein Schaf davontragen will und der David rennt ihm hinterher und fängt an, den zu würgen und zu schlagen und zu kratzen. Ich weiß nicht, was er sonst noch gemacht hat, aber versucht, dieses Schaf aus dem Rachen des Löwen zu reißen. Und ihr könnt euch vorstellen, ein Löwe hat sein Schaf nicht kampflos einfach wieder losgelassen, hat gesagt, okay, Herr, der, tut mir leid. Ich hau schon ab, kein Problem. Nichts für ungut. Da war ein Kampf. Und David hat sein Leben riskiert, um dieses Schaf zu retten. Und das ultimative Vorbild und Beispiel ist natürlich Jesus selbst. Jesus kam nicht, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als das Lösegeld für viele. Wie wir hier gelesen haben, er gab sein Leben für uns. Er ist wahrhaftig der gute Hirte. Er ist der beste Hirte, den es gibt. Und wem sonst sollte man nachfolgen? Es ist eine Freude, es ist eine Ehre, dass wir ihm nachfolgen dürfen. Und was soll man sonst tun, nach all dem, was er für uns getan hat? Wem sollte man sonst nachfolgen? Ich denke, es ist das Mindeste, dass wir unseren Hirten hören und ihm folgen. Vers 15 nochmal, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Vers 17, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Also spricht hier von der freiwilligen Hingabe, freiwilliges Opfer, ich lasse mein Leben, aber ich nehme es auch wieder auf. Spricht von der Auferstehung hier. Ich lasse mein Leben, ich opfere mich aus freiem Willen. Leute, es waren nicht die Nägel, die Jesus am Kreuz gehalten haben. Jesus hätte jederzeit den Rat oder der Herausforderung der jüdischen Leiter folgen können, die gesagt haben, oh, wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig herab vom Kreuz. Das hätte er jederzeit tun können, wenn er gewollt hätte. Es waren nicht die Nägel, die ihn gehalten haben, es war seine Liebe für dich und für mich. Er hat sich freiwillig hingegeben. Aber er hatte auch die Macht, sein Leben wieder zu nehmen, wieder auf zu erstehen. Und das ist der fünfte Punkt, den ich machen möchte über unseren Hirten. Wir haben einen vollmächtigen, einen starken Hirten. Ich mag das im Epheserbrief Kapitel 2, wo Paulus darüber spricht, dass Gott, dass Christus mit dieser überragenden Größe seiner Kraft in uns oder an unseren Wirken ist, mit derselben Kraft, mit der er Christus aus den Toten auferweckt hat und ihn zur Rechten Gottes im Himmel gesetzt hat, hoch über jede Macht. Das ist unser Hirte, das ist seine Kraft, mit der er in unserem Leben am Wirken ist. Wir haben einen allmächtigen Hirten. 1. Johannes 4 hat Johannes geschrieben, dass der in uns ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Und ich möchte noch ein paar Verse vorziehen hier vom nächsten Mal. Wir kommen dann nächstes Mal drauf zurück. Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Und ich und der Vater sind eins. Also in der Hand Gottes, in der Hand Jesu, in der Hand unseres guten Hirten sind wir absolut sicher und absolut gerettet und absolut geborgen. Und letzter Punkt, sechster Punkt aus Vers 4. Der Hirte geht vor seinen Schafen her und sie folgen ihm. Meistens, wenn ihr Bilder seht von Hirten und seinen Schafen, ist es oft so, dass der Hirte vorne vorausläuft und die Schafe laufen dann hinterher. Also zum Beispiel, wenn der über eine Brücke drüber geht und die Schafe hier über die Brücke leiten will, dann geht er voran. Er leitet sie, er treibt sie nicht von hinten. Schafe sind nicht wie Kühe. Kühe kann man treiben von hinten mit dem Stock. Und dann laufen sie. Schafe muss man leiden. Der Hirte geht voran. Es gilt auch für uns Hirten geistlich gesehen. Wir leiden vor allem durch unser Vorbild, durch gutes Vorbild. Ein Hirte muss vorangehen. Hebräer 13, Vers 7. Da heißt es, gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. 1. Korinther 11, Vers 1, da sagt Paulus, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Ich weiß nicht, ob ich mir das sagen traue, in jedem Bereich meines Lebens, aber das ist die Herausforderung. Die wichtigste Aufgabe für uns Leute im Reich Gottes ist, dass wir selber Jesus nachfolgen. Jesus ist der gute Hirte, der uns vorausgegangen ist. Gilt auch für uns persönlich. Jesus treibt uns nicht. Teufel versucht uns zu treiben manchmal. Aber Jesus treibt uns nicht. Jesus leitet uns und er ist uns vorausgegangen. Hebräer 4, Vers 15. Wir haben einen hohen Priester, der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Also wir haben einen Hirten, der uns vorausgeht. Und wenn er uns in das Tal des Todesschattens führt, durch Versuchungen, durch Anfechtungen, dann dürfen wir wissen, er ist uns vorausgegangen. Und er versteht uns. Und er hält uns. Und er ist bei uns. Und wenn er unser Kreuz auferlegt, dann dürfen wir wissen, dass unser guter Hirte selber ein Opferlamm war. Das Lamm Gottes, der sein Leben gegeben hat als Lösegeld für viele, der für uns gestorben ist. Er hat sich für uns aufgeopfert. Und das ist der einzige Grund, warum wir uns für ihn und für unsere Mitmenschen aufopfern können. Wegen dem, was er für uns getan hat und weil er mit uns ist. Und weil er uns vorangeht. Aus seiner Kraft. Die Reaktion der Zuhörer auf die Rede von Jesus ist wieder einmal Entzweiung, besonders nachdem er über Auferstehung geredet hat. Vers 19. Es entstand wieder ein Zwiespalt unter den Juden dieser Worte wegen. Viele aber von ihnen sagten, er hat einen Dämon und er ist von Sinnen, der ist total durchgeknallt. Was hört ihr ihn? Andere sagen, diese Reden sind nicht die eines Besessenen, sind nicht die Reden von einem Durchgeknallten. Kann etwa ein Dämon der blinden Augen auftun? Entweder Jesus war völlig durchgeknallt oder er war Gottes Sohn, der Messias, der Retter der Welt, die Tür zum Vater, der gute Hirte. Du musst dich entscheiden, wie du zu ihm stehst. Ich möchte euch zum Abschluss noch ein paar Fragen mitgeben, einfach als Hausaufgabe zum Weiterdenken, die ihr mitnehmen könnt. Erstens, bist du durch die Tür Jesus eingetreten? Das ist die wichtigste Frage vielleicht. Zweite Frage, wie hörst und erkennst du die Stimme Jesu? Und dritte Frage, folgst du ihr? Vierte Frage, hast du in deinem Leben auf die Stimme von Dieben und Räubern gehört? Und wie hat sich das ausgewirkt? Fünftens, lies als Hausaufgabe mal Matthäus 25, die Verse 31 bis 46. Und frag dich, sieht mein Leben aus wie das Leben eines Schafes oder wie das Leben eines Bockes? Und letzte Frage, wenn du dein Leben analysierst in Beziehung auf andere, auf deine Mitmenschen, wo bist du ein Hirte? Wo bist du ein Mietling? Wo bist du vielleicht sogar ein Räuber und ein Dieb? Denk mal drüber nach, über diese Dinge. Und ich würde sagen, lass uns ganz zum Abschluss den Psalm 23 lesen, den Psalm von den guten Hirten. Und das ist was, was wir ganz persönlich lesen dürfen für uns. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn. Lebenslang. Vater, wir wollen dir Danke sagen heute Morgen, dass es uns gilt. Und dass, wenn wir eingegangen sind durch die Tür Jesus, dass er unser guter Hirte ist. Und wir sind so dankbar dafür. Lehr uns, dir nachzufolgen, Herr. Lehr uns, auf dich zu hören. Wollen wir einmal mehr sagen, dass wir dankbar sind, dass wir dich lieb haben. Dass wir dich schätzen. Dass wir froh sind, dass du unser Hirte bist. Und Herr, ich möchte jetzt um deinen Segen beten für jeden Einzelnen, der hier ist. Und ich möchte bitten, dass du in diese Woche auf eine grüne Weide führst und zu frischem Wasser, dass du unsere Seelen erquickst, dass du uns führst, Herr, was du durch uns tun möchtest diese Woche, wie du durch uns wirken möchtest und in uns wirken möchtest. Und ich möchte beten, dass du uns begleitest mit deinem Segen und dass du uns stärkst und zurüstest durch deinen Geist. Und in Jesu Namen beten wir all das. Amen.